Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zum täglichen Sport-Podcast, der mittlerweile wirklich fast täglich ist. Heute reden wir über die aktuellsten Fußball-News. Mit dabei der Hendrik.
Guten Abend.
Diesmal die Aufnahme 1:30 nachts. Eben gab noch einen Fußball-Talk ohne Aufnahme. Jetzt haben wir uns nochmal zu entschlossen, nochmal mit aufzunehmen und auch direkt über das Relegationshinspiel zwischen Bremen und Heidenheim zu sprechen zu kommen. 0-0 am Ende. Wenn man sich das Spiel anschaut, da gab es keine Highlights. Die Highlights waren vielleicht die Lautstärke von den beiden Vereinen, von den Managern, die ja gemacht worden sind. Heidenheim hat ja auch gut mitgemacht mit der Kuhglocke, die sie da hatten. Und da war gegenseitig gut Stimmung auf dem Platz, war trotzdem nicht viel los. 0-0 am Ende, für wen ist das ein Vorteil?
Ja, also ich glaube, man muss aufgrund der Auswärtstorregel sagen, dass das ein kleiner Vorteil für Bremen ist. Denn wenn sie ein Tor machen im Rückspiel in Heidenheim, dann muss Heidenheim wiederum mindestens 2 Tore machen. Ja, aber man muss auch sagen, es könnte auch vielleicht Heidenheim ein wenig pushen, wenn sie jetzt sehen, okay, wir haben in Bremen 0-0 geschafft. Da geht vielleicht wirklich was Richtung Aufstieg. Also ich finde es schwierig zu sagen, aber wenn man jetzt rein auf die Regel guckt mit der Auswärtstorregel, dann würde ich Bremen sagen, auch aufgrund der Qualitäten, dass sie wissen, um was es geht und dass sie durch die Rettung am letzten Spieltag in die Relegation jetzt nicht gegen Heidenheim verlieren wollen. Also das ist ja wirklich eine unfassbare Geschichte.
Das Spiel hat auch ziemlich gut eigentlich die Stärken hervorgehoben von Heidenheim, einfach die Defensive. Man hat nur 45 Tore in der Saison erzielt, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und jetzt am Ende wieder 0-0 in Bremen. Prinzipiell kein schlechtes Ergebnis, weil einfach ein Tor am Ende reicht. Ein 1-0-Sieg, ein dreckiger 1-0-Sieg. Kohfeldt hat gesagt, das, was sie sich vorgenommen haben, konnten sie nicht umsetzen. Für Kohfeldt, ich meine, das ist schon, wenn man ehrlich ist, ein Rückschlag, wenn man Köln so abschießt. Klar ist es mental dann nicht ganz leicht wieder gegen Heidenheim. Trotzdem ist ein 0-0 jetzt kein großer Erfolg. Und für Bremen, denke ich mal, ist das mental jetzt noch vielleicht schwieriger.
Ja, auf jeden Fall, weil ich hatte es ja auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass sie eben vor dem 34. Spieltag hatten sie noch die Chance, was zu gewinnen. Es stand ja schon quasi fest, dass sie absteigen. Und jetzt sind sie mit nach dem 6-1 da reingegangen. Ich würde mal sagen, 4 von 5 sagen, dass Bremen das Ganze gewinnt, auf beide Spiele gesehen. Und jetzt ist das Hinspiel 0-0 ausgegangen und jetzt kommen wir dann wieder zu dem Moment, jetzt kann Bremen doch noch verlieren und doch noch absteigen. Es ist auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt auf das Rückspiel und ich traue da auch wirklich beiden Mannschaften alles zu. Also von einem dreckigen Heidenheimer Sieg bis zu einem 3-0 für Bremen oder so. Also ich kann mir echt alles vorstellen.
Nichtsdestotrotz, finde ich, ist die Auswärtstorregel besonders aktuell bei Geisterspielen ziemlich unangebracht, weil dieses Heimspiel gar kein Vorteil ist. Wenn jetzt an Bremen am Ende mit 2-2, 1-1 auswärts weiterkommen sollte, ist das schon, finde ich, sehr unfair, weil das Heimspiel aktuell gar keinen Vorteil hat. Beziehungsweise Auswärtstore dann einfach nicht doppelt zählen sollten. Vielleicht hätte die DFL da was ändern sollen, prinzipiell das System Auswärtstore. Vielleicht sollte man irgendwas dran ändern. Klar gibt es da viel mehr Verlängerung, aber warum ist ein Auswärtstor mehr wert als ein Heimtor, besonders bei Geisterspielen?
Ja, so sieht's aus. Das stand ja auch schon vorher zur Debatte, vor den Geisterspielen. Und ich glaube,
Champions League hat das, glaube ich, letztes Jahr einmal überlegt gehabt, ob das da rausgenommen wird.
Ja, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir beide nicht Fan von der Regel sind. Auch wenn es Fans gibt.
Weil ja, sind schon wenige. Also wenn man sich jetzt mal die allgemeine Meinung der Fans anhört, würde ich schon behaupten, dass der Großteil schon gegen die Auswärtstorregel ist. Weil auch vor allem jedes Team schon mal drunter gelitten hat. Auch jeder schon, der wahrscheinlich von profitiert hat. Nichtsdestotrotz ist besonders bei Geisterspielen diese Auswärtstorregel nichts wert.
Ja, so sieht's aus, weil die wurde ja gemacht, dass man quasi im gegnerischen Stadion einfach schlechter spielt, aufgrund der gegnerischen Fans unter anderem. Natürlich kann man jetzt auch sowas wie das Heimteam kennt sich mit dem eigenen Platz und so aus sagen, aber eigentlich wird der Hauptgrund da schon die Fans sein. Und die sind ja auch aktuell nicht da, deswegen macht es wirklich noch weniger Sinn. Ich kann es auch verstehen, dass man jetzt nicht mitten in der Saison sagen kann, okay, die Regel löschen wir jetzt einfach. Weil sagen wir mal, das Rückspiel würde jetzt 1-1 ausgehen. Die Regel gibt es nicht und Heidenheim gewinnt dann doch im Nachhinein. Dann sind wahrscheinlich auch die Bremer Proteste los. Ja, letztes Jahr eine Relegation hätten wir jetzt gewonnen. Nur wegen Corona verlieren wir jetzt. Also, ja, schwierig, aber ich finde auch eigentlich, bevor das Ganze mit Corona angefangen hat, hätte es diese Regel nicht mehr geben dürfen. Die ist ja wirklich veraltet, gibt es seit den 60ern und da muss sich eigentlich echt was tun. Und wenn es dann
Ja,
wieder mehr
genau.
Verlängerungen gibt, ja, dann ist es halt so, aber wenigstens ist es dann fairer und es wird spielerisch entschieden und nicht einfach gesagt, ja, das Auswärtstor zählt jetzt mehr, ihr seid weiter.
Genau, die Regel gibt es ja schon seit über 50 Jahren, jetzt im Profifußball etabliert, auch teilweise beim Handball, dass sie schon, naja, das Thema Relegation kann man auch ansprechen, ob es sowas überhaupt geben sollte.
Ja.
Oder ob der Dritte nicht direkt aufsteigen sollte, weil es einfach auch die finanziellen Möglichkeiten zwischen der ersten und zweiten Bundesliga, da liegen Welten zwischen, auch besonders bei Bremen. Ein Verein ist, der jetzt nicht unbedingt so schlecht finanziell aufgestellt ist, vielleicht so Union oder Paderborn. Und da sollte man das einfach auch thematisieren. Es gab ja auch ganz selten jetzt letztes Jahr Union gegen Stuttgart, okay, oder auch Fortuna gegen Hertha. Trotzdem gibt es wenige Beispiele dafür, dass der Zweitligist sich durchsetzt. Und ob das da angebracht ist, dass der Zweitligist für eine gute Zweitligasaison bestraft wird und der Erstligist irgendwie belohnt wird für eine ganz schlechte Erstligasaison, das Prinzip, das sollte man vielleicht aus Sicht der DFL schon mal überdenken. Oder vielleicht geht es auch vielleicht im Großteil nur um Geld.
Ja, also geht sicherlich sehr viel um Geld, TV-Gelder. Das sind ja quasi nochmal zwei Spiele im Jahr extra, beziehungsweise zwischen zweiter und dritter Liga ja schon vier Spiele. Aber es ist wirklich einfach unfair, weil es hat ja auch keine andere Top-Liga dieses System. Also es gibt einfach, kann man nicht vergleichen, dass es das irgendwo anders gibt. Und ist, wie gesagt, einfach immer nur eine Chance für den Erstligisten, die Saison noch zu retten. Und für den Zweitligisten die Saison dann doch nochmal zu versauen, obwohl sie eigentlich gut gespielt haben. Ja, und es ist wirklich schade, dass es das wirklich gibt. Ich meine, natürlich guckt man sich die Spiele schon prinzipiell, wenn man jetzt nicht Fan der Mannschaft ist, die das spielt, gerne an. Weil es ja da quasi um alles oder nichts geht. Aber das kann eigentlich nicht sein. Und wie du auch schon sagst, ich glaube, in den Relegationsspielen haben bis jetzt zweimal der unterklassige Verein ge insgesamt gewonnen. Ich meine, einmal Nürnberg und einmal Düsseldorf. Ach, Union auch noch. Drei. Und alle anderen haben die Erstligisten gewonnen. Jetzt gerade bis zu dem Union-Aufstieg letztes Jahr war es ja wirklich eine konstante Serie. Also ja, das muss auf jeden Fall abgeschafft werden, so wie die Auswärtstorregel. Und ich sag mal so, die Bremer Fans können froh sein, dass es das aktuell noch gibt. Aber wer
Ja,
weiß, vielleicht reicht es ja trotzdem nicht.
genau. Das ist schon alles ein sehr interessantes Thema, besonders auch was die Relegation betrifft. Ob Bremen das am Ende machen wird, über die Wupper bringen wird, das ist nochmal die andere Frage. Wir werden da bald drüber sprechen, ob Bremen es geschafft hat oder nicht. Wir kommen jetzt zum nächsten großen Thema hier. Laut Sportbild steht Hacking vor dem Aus. Wir haben ja letzte Woche angesprochen, dass wir es prinzipiell ganz gut finden, dass Gladbach, sage ich schon Gladbach, weil es ein Ex-Verein ist, Hamburg an Hacking festhält. Jetzt ist es wohl nicht mehr der Fall. Ich finde, es ist schon ein Rückschritt. Ich habe es als Fortschritt erkannt, dass der HSV mal einen Trainer über eine längere Distanz hält und nicht direkt aufgibt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Man wird sehr wahrscheinlich Hacking aufgeben. Ich habe jetzt auch keinen direkten Nachfolger im Kopf, der es hätte oder machen können. Vielleicht Tobias Schweinsteiger, so, der sein Trainerteam ist, der vor Bayern 2 trainiert hat. Vielleicht wird er es übernehmen. Trotzdem finde ich, das ist besonders, weil Hacking ein grandioser Coach ist, kein besonderer Fortschritt für Hamburg.
Ja, es ist wirklich krass. Ich meine, er kam von Gladbach, hat da natürlich jetzt nicht überragende Arbeit geleistet, aber war ja schon bei einem Top-Team.
Gut, aber auch am letzten Spieltag sind sie erst in der Champions League gescheitert gegen Leverkusen. Sprich, das ist einfach eigentlich genau das Gleiche gewesen wie dieses Jahr, nur dass diesmal besser ausging für Gladbach.
Ja.
Nichtsdestotrotz hat er keine schlechte Arbeit da geleistet.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, wenn man dann als Dieter Hecking von dem fünften der ersten Liga ganz knapp vierter Platz nicht geschafft, zum Hamburger SV geht, dann dachte ich mir schon, okay, Dieter Hecking ist ein Trainer, der kann da wieder Stabilität in den HSV wieder bringen. Und im Endeffekt hat das ja doch nicht geschafft. Der HSV war niemals in den ganzen Saison über mehrere Spiele überzeugend oder haben mal eine Siegesserie, eine wirklich lange Siegesserie hingelegt, die man sich ja von einem HSV, die sagen, wir wollen aufsteigen vor der Saison, wir wollen mindestens Zweiter werden, da kann man sowas schon erwarten. Gerade in der zweiten Liga, wo das Niveau ja auch viel niedriger ist. Aber im Endeffekt hat er es nicht geschafft, ob es jetzt wirklich an ihm liegt oder ob einfach auch die Möglichkeiten in Hamburg nicht so gut sind, wie sie vielleicht schienen vor der Saison. Weiß man natürlich nicht. Aber dennoch hat Dieter Hecking bestimmt einen gewissen Anteil daran, dass der Hamburger SV jetzt nicht aufgestiegen ist. Und ja, ein Zitat von ihm ist ja auch: Die Verantwortung muss ich dann schon übernehmen. Also schon gewisse Selbstzweifel hört man daraus.
Ich finde halt, der Vorteil von Hecking ist einfach eigentlich, dass er so ein ruhiger Coach ist, der einfach alles auch durch seine Erfahrung vieles wettmachen kann und einfach sehr ruhig agiert an der Seitenlinie, nicht so aufgeregt ist, auch von so Hamburger Medien und Presse, denke ich mal, jetzt nicht so aufreizen lässt, dass er schnell da irgendwelche falschen Aussagen trifft. Und wenn man jetzt diese lange Distanz schon an ihm festgehalten hat, auch durch schwierige Zeiten, obwohl man meistens auf dem Aufstiegsrang steht, ist das am Ende schon sehr hart. Nichtsdestotrotz wird es auch, denke ich mal, recht schwer, einen Nachfolger für so einen großen D-Hacking zu finden. Und der Kader wird sich auch beim HSV ändern. Poyampalos unter anderem wieder weggegangen. Viele Spieler vielleicht werden dann noch der eine oder andere gehen. Bei Jatta war jetzt auch wieder eine Hausdurchsuchung. Wegen seinem Namen, wegen seinem Nachnamen. Und da könnte sich nächste Saison wieder einiges ändern.
Ja, so sieht's aus.
Naja, kommen wir auf das nächste Thema zu sprechen, welches wir noch auf dem Zettel haben. Bei Barcelona scheint sich einiges zu tun. Griezmann stand am Wochenende, beziehungsweise in der vergangenen Woche gegen Atletico im Topspiel im Kader, allerdings saß er auf der Bank. Diego Simeone war danach sprachlos und jetzt kommen die ersten Gerüchte auf, dass Griezmann gehen wird. Angeblich ist Barcelona in Gesprächen mit Juventus Turin, dass man Rabiot und Costa holten, dafür Griezmann abgeben wird. Wenn dieser Deal zustande kommt, wen siehst du da als Gewinner?
Ja, also Griezmann hat er jetzt noch nicht so unglaublich überzeugt. Finde ich schwierig, aber allgemein bei Barcelona, kannst du gleich mit deiner Meinung dazu sagen, sieht man da schon seit ein paar Jahren einen kleinen Abwärtstrend. Also es ist wirklich ja schon schade, was da gerade passiert, weil ich meine, vor 5 Jahren oder so hast du Barca wirklich als ja Minimum Top 3 Team gesehen und jetzt ist ja irgendwie so ein bisschen Luft raus in der Liga, bringen sie ja auch nicht die Konstanz rein, jetzt schon 4 Punkte hinter Real, ist ja so eine kleine Vorentscheidung, was das Meisterrennen angeht. Champions League jetzt das Hinspiel gegen Neapel nicht überzeugt, Messi ist zwar immer noch gut, aber nicht auf diesem überragenden Niveau wie vor ein paar Jahren, also er hat ja wirklich auch in der Champions League gegen große Mannschaften einfach die Spiele gewonnen für Barcelona. Und mittlerweile kann man ihm das halt auch einfach aufgrund des Alters gerade nicht in der Champions League zutrauen. Und ja, es ist so ein bisschen, dass dieser riesige Verein so anfängt zu bröckeln.
Ja, bei Barca, wenn man sich den aktuellen Kader anschaut, hat man auch, denke ich mal, Probleme, was das Alter angeht. Messi 33, Suarez 33, Vidal 33, Piqué 33, Rakitic 32, Busquets 31, Alba 31 und Pjanic auch 30, der ist ja jetzt im Deal gegen Arthur gekommen, wo man 60 Millionen Ablöse gezahlt hat, 70 Millionen für Arthur bekommen. Da ging es angeblich nur darum, irgendwie durch ein paar Tricks da mehr Kapazität, was das Geld geht, mehr Kapazität für Geld irgendwie ja, zu kriegen. Der Deal ist, wenn man sich ihn anschaut, auch für Barcelona mal eher schlecht gelaufen. Juventus Turin kriegt einen Spieler mit Arthur, der irgendwie im Alter von 20 ist, bei Barca ab und zu schon aufblitzen lassen hat, was er drauf hat. Und Barca geht dafür einen 30-jährigen Mittelfeldspieler, der seit anderthalb Jahren seit der Verletzung nicht wirklich in Fahrt gekommen ist. Auch hier hat Barca meiner Meinung nach den Kürzeren gezogen. Kannst ja gerne noch deine Meinung zu diesem Deal abgeben.
Ja, also ich denke auch, dass Barca den leicht kürzeren gezogen hat, weil Pjanic, ja, wie du schon sagst, nicht unfassbar überzeugend. Natürlich ist es kein schlechter Spieler, aber das ist jetzt auch nicht so ein Transfer, wo man sagt, wow, Barcelona, da kommt der nächste Kracher. Und wie ich schon sage, für mich wird er seit Jahren, was auch gerade Transfers angeht, nicht die beste Arbeit geleistet. Und Barca hat jetzt auch nicht unendlich viel an Geld. Natürlich haben sie einiges, aber das wird auch irgendwann weniger werden, gerade wenn man sich immer wieder Spieler für über 100 Millionen holt, und die dann nicht die Leistung bringen und am Marktwert deutlich verlieren. Und
Ja.
ja, da muss man auf jeden Fall schauen, was in den nächsten Jahren passiert. Ich meine, klar, in 3 Jahren kann Barca auch wieder so sein wie vor ein paar Jahren. Aber kann auch sein, dass sie eben dann aus dieser wirklichen Elite in Europa da irgendwie rausfallen und sich leicht dahinter einreihen.
Ja, wenn man sich die aktuellen Gerüchte anschaut aus Spanien, ist bei Messi Stand jetzt die Tendenz auch 2021 zu gehen, sprich in einem Jahr. Und Stand jetzt würde ich behaupten, wenn Messi geht, zerfällt da einiges und Barcelona gefährdet auch irgendwie in so einem Loch zu sinken. Ich möchte jetzt nicht sagen wie AC Mailand oder so, aber wenn Messi wirklich gehen sollte, das wäre schon für den Verein, für die Stadt, für alle, wenn er seine Karriere nicht bei Barcelona beendet, sehr, sehr hart.
Ja, es kamen auch schon mal die Gerüchte auf, dass er in Argentinien sein letztes Jahr spielen will. Also bei seinem Heimatverein, sage ich mal. Finde ich prinzipiell keine schlechte Idee, aber natürlich in Barcelona, auch wenn Messi natürlich, man kann die aktuellen Leistungen nicht mit denen von ein paar Jahren vergleichen, aber dennoch ist es einfach die tragende Figur in Barcelona seit, ja, mindestens so 10 Jahren. Und ja, es ist wirklich unfassbar, was für ein Standbein dann man quasi in Barcelona einfach wegreißen würde. Mich gerade auch so mental und vom Ansehen her. Ich meine, wenn Messi weg ist und man spielt dann gegen Barcelona, man hat immer gesagt, oh Gott, Messi, wenn man
Ja.
als Team gespielt hat in der Champions League gegen Barcelona oder auch in der Liga. Und wenn er einfach weg ist, dann kannst du zwar gute Spieler nennen, aber dieses Niveau Messi wird man nie erreichen.
Ja, genau. Bei Messi, du hast ja gerade angesprochen, dass er vielleicht sein letztes Jahr in Argentinien verbringen möchte. Die Frage ist, ob er ist dann 34, ob das überhaupt schon, ob er dann schon in Argentinien wechselt. Ronaldo ist 35, spielt immer noch bei Juve auf dem Top-Niveau. Vielleicht werden wir das, wovon wir immer geträumt haben, beide noch mal in einem Verein. Wie realistisch das ist die andere Frage. Trotzdem träumen natürlich alle Fußballfans davon, die beiden noch mal zusammen zu spielen, zu sehen.
Ja, so sieht's aus.
Ob er mit 34 schon nach Argentinien geht, wage ich zu bezweifeln. Dafür ist er immer noch viel zu gut. Ist immer noch ein Top-5-Spieler der Welt. Ist immer noch ein unfassbarer Spieler. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt ein Fazit zu Barca ziehen, in den letzten Jahren haben sie viele, wirklich sehr viele falsche Entscheidungen getroffen.
Ja, das stimmt. Ja, was ist ein Beispiel? Zum Beispiel Coutinho Deal. Ist ja nicht für 150 Millionen gekommen.
Puh.
Also es ist jetzt gerade keine Faktenbelegung, aber er ist für unfassbar viel Geld gekommen. Und wenn man jetzt mal sieht, was der macht, natürlich ist kein schlechter Spieler, aber 150 Millionen ist er auch auf jeden Fall nicht wert. Ousmane Dembélé für über 100 Millionen von Dortmund gekauft. Aktueller Marktwert ungefähr die Hälfte. Natürlich hat das auch ein bisschen was mit Corona zu tun, aber auch die ganze Zeit gefühlt verletzt. Hat nie wirklich die Leistung gebracht, wo man sagen würde, ja, hat sich gelohnt für 100 Millionen.
Also
Und
die Spieler Coutinho, Griezmann und Dembélé haben zusammen 415 Millionen gekostet.
ja, das ist eine unfassbare Summe. Natürlich haben sie auch damals viel Geld für Neymar bekommen, das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Ja.
Aber trotzdem war das auch nur grob die Hälfte von denen,
Bei
die du jetzt genannt
Coutinho
hast.
ist man Stand jetzt auch dabei, dass man ihn versucht, einfach loszuwerden, indem die Vereine einfach nur das Gehalt von ihm zahlen. Da sagt ja auch schon so einiges aus, wenn man einen Spieler von Klar, bei Bayern war er sich überragend, hat trotzdem einige schöne Momente auch gehabt. Und Coutinho ist, denke ich mal, beim richtigen Trainer, beim richtigen Verein immer noch ein Star. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass man so einen Spieler seines Kalibers einfach nur fürs Gehalt abgibt, sagt das schon einiges aus über die Transferpolitik.
Ja, so sieht's aus. Ist halt wirklich, wirklich schade, was da gerade in Barcelona abgeht. Und ich hoffe nicht, dass sie so enden wie AC Mailand. Die waren ja auch wirklich vor so grob, ja, 20 Jahren. Wirklich, wirklich, dass das Barcelona oder eher gesagt Real Madrid, die haben ja den andauernd Champions League-Titel gewonnen vor ein paar Jahren. Und irgendwie sehe ich da so ein bisschen die Gefahr, dass sie da eben ja dann doch so das zweite AC Mailand werden. Das ist natürlich jetzt auch sehr weit rausgeholt, aber trotzdem ist die Möglichkeit besteht. Und wenn man sich die letzten Jahre einfach die Entwicklung anschaut, dann
Ja, die
ist.
Parallelen sind einfach zu erkennen. Der
Ja.
komische Transferpolitik, die ist bei Mailand auch da. Große Stars, die da waren, wenn Messi gehen sollte. Klar hat Mailand jetzt einen Ibrahimovic da, aber da muss man jetzt nicht drüber diskutieren, ob er noch auf dem Niveau ist wie vor ein paar Jahren. Und da ist einfach große Gefahr, dass man ähnlich wie zum AC Mailand 2 wird, was natürlich für so einen Riesenverein hart wäre, wie du schon angesprochen hast.
Ja, auf jeden Fall. Muss man abwarten. Wie gesagt, ich wünsche es mir natürlich nicht. Und es wäre wirklich unfassbar. Das hätte ich vor 2, 3 Jahren auf jeden Fall überhaupt nicht gesehen. Und wie gesagt, dieses Prestige, das wird halt immer weniger, was Barca hat. Und wenn man überlegt, wo AC Mailand einfach aktuell steht und man sich vorstellt, dass vielleicht Barcelona da so in 5, 6, 7 Jahren ist, das wäre schon sehr, sehr heftig. Also das wäre wirklich Wahnsinn.
Kommen wir zum letzten Thema zu sprechen. Eine News ging am Kain vorbei. Leroy Sané wechselt für 50 Millionen von Manchester City zum FC Bayern München. Wird dort die Nummer 10 kriegen, die aktuell noch Coutinho hat. Coutinho hat gesagt, das ist kein Problem für ihn, wenn Sané die Nummer kriegt. Sané wird jetzt für knapp eine Woche wohl in den Urlaub gehen. Auch die Champions League für Manchester City spielen, sondern direkt nach München kommen. Und nach über einem Jahr ist der Transfer jetzt über die Wupper gegangen. Ein absolutes Top-Spieler. Für 50 Millionen, letztes Jahr noch 100 Millionen, da sieht man auch die Corona-Auswirkung auf die Preise der Spieler. Und ich denke mal, in München, in Form von Hasan Salihamidžić, Rummenigge und Co., wird man sehr, sehr zufrieden mit dem Design.
Ja, also Leroy Sané ist auf jeden Fall ein klasse Spieler. Hat sich natürlich jetzt, ich sag mal, seitdem das erste Gerücht aufkam, Sané zu Bayern, sehr lange hingezogen, bis der Transfer wirklich vollendet wurde.
Ja.
Und jetzt durch Corona ist natürlich der Preis sehr gut. Laut Transfermarkt hatte Leroy Sané auch aktuell einen Marktwert von 80 Millionen, also spricht er eigentlich auch für die 50 Millionen für den Deal.
Da muss man dann den Vertrag ansprechen, den er bei City hatte. Hätte jetzt noch ein Jahr Vertrag gehabt, dann wäre er ablösefrei geworden.
Ja, das
Bei
stimmt.
Manchester City. Bei Bayern hat er jetzt einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben.
Interessanter Fakt: Bayern hat durch diesen Deal seit 2000, wenn man alle Transferausgaben sich anschaut, die Milliarde geknackt. Sind damit übrigens nur auf Platz 16. Aber trotzdem interessanter Fakt, dass quasi jetzt mit diesen 50 Millionen die 1 Milliarde in den letzten 20 Jahren geknackt wurde. Okay, jetzt interessiert es bestimmt die Zuschauer. Erster ist Chelsea mit 2,16 Milliarden. Direkt
Da
dahinter.
muss man Abramovic früher ansprechen, der sehr viel Geld reingesteckt hat zu den besten Zeiten rund um 2012.
Ja, also muss ehrlich sagen, die Vereine, die da stehen, erwarte man da auch. Real Madrid knapp dahinter, Barcelona, City, Juve, Man U, Inter Mailand, PSG, Liverpool, Atletico.
Gut,
Ja.
Atletico, ob man die da unbedingt so erwarten darf.
Die sind Zehnter von allen.
Gut, Joe, ja, haben auch immer wieder viel eingenommen und haben durch Joao Felix, Hernandez, ne?
Ja, auch
Da kamen schon
Griezmann.
einige Einnahmen auch wieder zusammen. Gut, man hat auch einen
Ja.
Investor bei Atletico Madrid. Carrasco ist ja unter anderem jetzt wieder zurückgekommen. Und da hat man natürlich auch einiges an Geld investiert.
Ja.
Noch dein letztes Wort zu Sané, würdest du sagen, er wird Bayern weiterhelfen?
Weiterhelfen auf jeden Fall. Ist ein super Spieler, klar. Aber ich finde, man sollte jetzt auch nicht denken, okay, der wird jetzt unfassbar gut sein. Man sollte den Druck auch nicht zu hoch auf ihn setzen, weil Bayern hat ja auch ohne ihn schon recht gute Flügelspieler, darf man ja auch nicht vergessen. Aber er könnte auf jeden Fall den Unterschied ausmachen, beziehungsweise ja, ein kleines Puzzlestück wieder sein für ein besseres Bayern-Team. Und ich denke schon, dass er auf jeden, das ist auf jeden Fall ein guter Deal. Also das muss man ja gar nicht abschalten.
Schließen wir jetzt diesen Podcast mit den letzten Worten ab. Hast du denn vor, so ein Tattoo zu machen wie Sané auf dem Rücken?
Nee, habe ich nicht. Du?
Nee, leider auch noch nicht in Planung. Mal schauen, was in den nächsten 10 Jahren noch entstehen wird. Stand jetzt ist das auch nicht geplant. Dann gehören dir wie immer die letzten Worte dieses Podcasts. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder das Fazit über die Saisons einiger Teams ziehen.
So sieht's aus. Dann geht's schon ja, Richtung Europa League bei den nächsten Teams. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.